KinoCast.
Hallo und willkommen zur neuesten Sendung vom KinoCast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Na, alles klar, wie geht's dir?
Klar, es ist schon wieder Sonntag, es ist wieder dieser Podcast.
Ah, aber zur gewohnten Zeit hier, das ist schon mal gut. Es kommt langsam wieder Ordnung rein in das ganze Chaos hier. Werden wir wieder wahrscheinlich zur normalen Zeit dann auch veröffentlichen, weil unsere geschätzten HörerInnen da draußen, die sind das ja gewöhnt, dass der zu einer bestimmten Zeit kommt hier, der Podcast. Was haben wir denn mitgebracht heute an Filmen und anderen Themen? Wir hatten in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart den Film Mutiny, Meuterei, nicht auf der Bounty, sondern auf einem Transportschiff. Ja, mit Jason Statham, also known as Ruckzuck ist die Fresse dick Teil 13. Ja, darüber sprechen wir natürlich ausführlich. Dann habe ich im Kino noch nachgeholt The End of Oak Street, nachdem mir wärmstens davon abgeraten wurde vom Chris, aber mir der Trailer irgendwie gefallen hatte.
Nicht nur von mir übrigens, ja. Nicht nur von mir.
Da werde ich aber nicht so lange drüber reden, denn wir haben ja, ist ja alles schon, fast alles schon gesagt worden. Nur mal kurz meine Einschätzung. Dann haben wir natürlich mitgebracht für euch die Kinocharts und die Neustarts der Woche. Mal schauen, was da Cooles dabei ist. Im Heimkino gab es hier ein paar Sachen zum Schauen, nämlich die Festnahme auf Netflix. Ich habe geschaut Nouvelle Vague, den Richard Linklater-Film, den, ja nicht neu, der hatte ja danach noch einen, aber den wollte ich eigentlich schon länger mal sehen. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen drinstehen, zum Beispiel Protector auf Prime. Da müssen wir schauen, ob wir dazu kommen. Und wir haben beide, Chris und ich, GTA 6 reingeschaut gehabt in den Netflix-Trailer, Extended-Trailer oder wie man das nennen möchte. 20 Minuten, das ging, konnte mal gucken. Und wenn wir dann noch Zeit haben, kann ich ein paar Worte zur Gamescom sagen.
Ja, jetzt aber mal gucken wir.
Mal schauen, ich glaube nicht. Mutiny.
Doch, das ist aktuell, also ist doch aktuell. Dann gucken, wir können lieber über, also wir gucken mal, zur Not schieben wir.
Mutiny.
Also ich finde Gamescom schon spannend.
Mutiny. Also Jason Statham spielt einen Veteranen, der ja mehr oder weniger jetzt so sein Leben vor sich hin lebt, und dann kommt er in eine Situation, wo er dann doch wieder seine Fähigkeiten anwenden muss. Also das ist ja so das Generische, was so über allen Jason Statham Filmen nach Transporter steht, weil bei Transporter war er ja noch der Transporter, aber danach war es ja immer das Gleiche. Er war irgendein Veteran von irgendwas, sei es nun Navy, Marines, Special Forces, irgendwas, der sich irgendwo zurückgezogen hat und dann aber durch irgendein Ding, dass irgendjemand entführt wurde oder dass er in irgendeine Situation reingeraten ist, dann wieder seine Fähigkeiten anwenden musste, und ruckzuck waren alle fressen dick. Ja, und genauso ist es hier auch. Überraschung. Hey. er ist tatsächlich auch Special Forces Veteran. Und er arbeitet für einen Industriellen, ich glaube, das ist ein Inder oder sowas, ein sehr reicher Inder. Und der hatte mal, hört man das eigentlich im, dieses Ping, was hier gerade als Notification kam, hört man das im Stream? Nee.
Wenn du es machst.
Nee, hier ging es gerade ganz laut Ping, ich muss es mal ein bisschen leiser machen. Der hatte, als er damals in London noch gelebt hatte, wurden auch seine Eltern irgendwie getötet, und deswegen, er hat dann auch zufällig einem Großindustriellen das Leben gerettet, und deswegen heuert er ihn an als Bodyguard sozusagen, ja, und arbeitet für ihn, und der hat sehr viel Geld, dieser Industrielle, der hat ein sehr gut laufendes, weltweites Transportbusiness, Containerschiffe und so weiter.
Containerschiffe und so, ja.
Und will jetzt sein Geschäft verkaufen an irgendeine andere Firma. Und das Ganze ist ein bisschen heikel. Das steht ein bisschen auf wackeligen Füßen, weil dadurch muss er sich immer mal in die Innenstadt reinbewegen. Und das ist natürlich auch Ziel für Anschläge, sei es nun von der Konkurrenz oder auch für Entführungen oder sowas. Und deswegen ist da höchste Konzentration, hat er Jogi Löw immer gesagt, höchste Konzentration gefragt von Jason Statham als sein Leibwächter Cole Reed. Und cool. Es ist natürlich...
Das ist übrigens nicht der Bruder von Cole Slaw.
Ah, okay. Tada.
Ja, danke schön.
Ja, dann eines Abends fährt er ihn dann, soll er ihn nach Hause fahren und...
Ja, nach der Veranstaltung halt.
Ja, naja, da ist so ein Dinner oder sowas, wo das nochmal ein bisschen begossen werden soll, das Ganze. Und da soll er ihn nach Hause fahren und wir ahnen alles schon, also da fiel dieses Star Wars Zitat bei uns in der Reihe, it's a trap, aber der erfahrene Bodyguard / Special Forces sieht das nicht, dass es eine Falle ist und tappt genau in diese Falle rein, weil ansonsten wird es auch keinen Film geben. Und in dieser Falle wird der, ja, sein zu beschützendes Objekt wird umgebracht und dann ist es natürlich was Persönliches, weil dann will er natürlich rausfinden, wer steckt dahinter. Aber es kommt auch noch mit dazu, dass die Polizei von, was weiß ich, wo, ach nee, wir sind ja in Thailand.
Thailand.
Genau, dass die Polizei von Bangkok da auch irgendwie noch mit drin hängt und die schreiben ein Gesuch auf ihn aus. Sie denken das, oder sie veröffentlichen sein Bild in den Nachrichten überall, dass er das war und sie suchen ihn. Deswegen kommt er auf die Idee, weil einer, der den er ermordet hat, nicht ermordet, den er quasi in Notwehr umgebracht hat, der hatte so ein Badge von irgendeinem Containerschiff und dann...
In Notwehr. Hä? Ja, Entschuldigung. Ich fand nur die Formulierung in Notwehr umgebracht.
Ja, er hat ihn ja nicht ermordet. Ich habe ja erst gesagt ermordet, das wäre ja ein Vorsatz. Und dann denkt er sich, okay, ich muss fliehen, dann gehe ich auf dieses Containerschiff. Da bin ich erstmal ein bisschen außer Reichweite. Und das macht er dann auch. Witzigerweise sieht der...
Moment, da muss ich intervenieren. Er geht auf das Containerschiff, weil der einer dieser Überfalltypen ist einer der Mitarbeiter von der Firma.
Genau.
Und er findet dann raus, auf welchem Schiff der angeheuert ist und weiß dann, alles klar.
Und der sieht auch noch so ähnlich aus. Was ein Glück.
Ja, das ist natürlich praktisch, aber er will der Sache auf den Grund gehen, weil er sagt, okay, wenn es von dem Schiff kommt, dann ist da vielleicht mehr dahinter. Und deswegen geht er auf das Schiff. Nicht um sich zu verstecken, sondern erstmal um, ja.
Genau,
um sowas. Hier.
Nicht, dass ich dieses schwierige Skript doch irgendwie...
Ja, wenn du den einfachen Plot schon erzählst, genau. Dann schon richtig.
Also er geht dann auf das Schiff und dann ist so ein bisschen Alarmstufe rotmäßig, denn also auf dieses Schiff kommt auch eine junge Frau, die als dritter Offizier angeheuert wird, weil da einer krank geworden ist von der Besatzung. Und die kommt halt von außen dort rein in dieses männerdominierte... dieses männerdominierte Team dort und sie bringt da erstmal ein bisschen Unruhe rein, weil sie hält sich sehr an die Vorschriften alles und als dann Jason Statham zufällig was entdeckt, als er sich auf dem Schiff versteckt, nämlich, dass dort Menschen geschmuggelt werden in einem Container, wirklich nur ein Container, ja, ist wahrscheinlich ein riesen Reibach, den die da machen, mit einem Container auf einem Containerschiff mit, weiß nicht, hunderten Containern, na egal. Und diesen Container öffnet und das findet dann auch die Frau. Und die hat auch ein Gerechtigkeitssinn. Das heißt, sie will das dann melden und so weiter. Und dann dreht sich auf einmal die Lage, weil dann merkt man dann plötzlich, okay, die anderen sind alle, haben da offensichtlich eine Verschwörung am Laufen und ja, sie droht das jetzt aufzudecken, deswegen sind sie dann auch noch gegen sie und ja, dann Jason Statham versucht sie zu beschützen und die Menschen zu retten und Notruf abzusetzen und sich gegen die anderen zu wehren, so ein bisschen, ja, stopp langsam mäßig auf dem Schiff, so ho ho ho, no I have a machine gun und so. Am Anfang muss er sich mit allem wehren, was er findet, da sind irgendwelche, wie so eine Art Fleischerhaken, ist so sein erstes Ding, was er hat. Das war ganz witzig, echt. Ja, der Film ist FSK 18, sollte man erwähnen. Also das ist auch ziemlich explizit dargestellt, da die Todesszenen, die aber cool gemacht sind, fand ich. Also ich fand es echt ganz witzig teilweise, wenn man das so sagen darf.
Hervorragend.
Also für eine Sneak war das schon ein cooler Film. Also es ist halt, auch mal wieder so ein angenehmer Film. Du hast halt in der Sneak auch ab und zu mal so verkopfte Filme und irgendwelche verkünstelte Sachen und irgendwelche arthausigen Sachen. Und jetzt hast du halt wirklich mal wirklich so ein straightes Action-Ding. Jason Statham räumt da mal richtig auf und wirklich mit übertrieben, comichaft übertriebenen Action-Szenen und so. Das war schon, ich fand den für die Sneak sehr angenehm, den Film.
Definitiv, das war so, you get what you pay for. So, ja. So heißt es. Also, man weiß, okay, Jason Statham-Film, wie du schon gesagt hast, mal gucken, was er heute wieder ist. Ein Ex-Machina, nicht so nicht, aber ein
Special Forces.
Ja, jedenfalls Special Forces. Also es ist
hochdekoriert.
Oder Ex-Elite-Soldat, der halt auch wieder feststellt, so, oh ja, hier, da, ungerecht. Oder halt sein Boss in dem Fall rächen möchte und da steckt halt vieles noch dahinter und oder versucht, man hat versucht, da noch ein bisschen Background-Story reinzumachen und was weiß ich alles. Aber an sich eigentlich ein ganz angenehmer, schmerzfreier Actionfilm, der nicht so viel Tiefe mitbringt, das allerdings durch sein angenehmes Tempo, das wieder ausgleicht. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Filmchen, ja. Also es tut keinem weh, es ist einfach komplett, ja, ich weiß gar nicht, ich fand es super angenehm, weil du gehst da rein, wenn du weißt, was Jason Statham für Filme macht, dann weißt du, okay, da und darum wird es gehen, da das und das kommt, es gibt kräftig auf die Nuss. Er kassiert gar nicht so arg in dem Film, muss man auch dazu sagen, was auch mal ein bisschen neuer ist, aber ja, er wird halt auch älter.
Ja.
Nee, sie wird angeschossen.
Nee, er wird auch irgendwie, nee. Oder verletzt zumindest am
Am Ende tauschen sie ja noch ein bisschen Messer. Also das war sehr lustig.
Ist überhaupt so, wenn man angeschossen wird, man kriegt ein Pflaster drauf, also die Kugel wird rausgeholt mit einem Messer und dann wird ein Pflaster draufgeklebt und dann geht alles wieder. Also man kann sich lang hangeln, dann sofort mit der Schulter und alles, das geht. Also man darf da nicht zu tief drüber nach. Das ist halt so ein Actionfilm, wo man ein bisschen einfach drin sitzt und Passagier ist, sag ich mal.
Ja, aber tut keinem weh, der Film, deswegen.
Nee. Das ist ja der Regisseur, der vorher Plane gemacht hat, auch mit Jason Statham, glaube ich. Oder war das Jason Statham? Ach nee, das war Gerard Butler. Genau, da hat er wahrscheinlich Jason Statham nicht gekriegt oder so. Da musste Gerard Butler ran, ja. Aber der war auch cool. Hm. Ich fand ihn cool, Plane. Der, ich weiß nicht mehr, der war kurz nach Corona oder so, kam der ins Kino, war, glaube ich, auch ganz erfolgreich, ja.
Ja. Also komplett angenehm.
Ja, für die Sneak mehr als okay. Die ist ja FSK 18, die Sneak. Also da sollten ja auch keine Kinder drin sitzen oder keine Jüngeren. Ja,
netto Bösewicht. Mhm. Also du hast so von allem was dabei, deswegen.
Ich meine, ich wäre jetzt wahrscheinlich in ein paar Wochen, gut, dass wir immer ja ein paar Tage später über den Film sprechen, ich wäre wahrscheinlich in ein paar Wochen diese ganzen, das wird in so einem Brei von Jason Statham-Filmen bei mir im Kopf irgendwie mit reinkommen. Ich werde mich dann nicht mehr genauer erinnern können, wo war jetzt, in welchen Film war jetzt das, wo war er jetzt, wo hat er jetzt diesen indischen Geschäftsmann beschützt und wo war jetzt dies und wo war jetzt jenes, wo war er in diesem Leuchtturm, wo war Fischermann, wo er jemand aufnimmt und so. Das wird alles durcheinander kommen, weil das alles doch sehr, sehr ähnlich ist. Auch die Rollen haben wir ja schon festgestellt. Aber ist trotzdem ein cooler, sehenswerter Actionfilm und auch, ich fand es auch echt angenehm, mal wieder einen 18er Actionfilm zu sehen, weil häufig bei den Actionfilmen, die wir zuletzt hatten, da war halt immer so viel angedeutet und so. Es ist halt wirklich mal so, ich bin halt auch mit diesen, ja, mit diesen 80er Jahre Actionfilmen, die dann später, die ich mir zur Videothek ausgeliehen habe in den 90ern, wo es halt wirklich brachial war und so, damit bin ich halt aufgewachsen irgendwie und da, die fand ich halt schon cool, nicht diese, die so ein bisschen auf, ja, dass die, der hat ja ein R-Rating bekommen in den USA, ne? Also diese ganzen anderen Actionfilme, die werden ja bewusst so gemacht, dass da auch Jüngere reingehen können. Ich fand es halt mal schön, angenehm, auch mal splatterige Szenen hier zu sehen und ja.
Ja, durchaus.
Sehr cooler also. Film. Also ja, ist natürlich nicht der große Wurf, ist jetzt nicht mit Schindlers Liste vergleichbar, Oscar-mäßig oder so. aber für das
Sneak. Einfach ein stabiler Actionfilm.
Fertig. Ja, für das Sneak. Deswegen gebe ich gebe eine spezielle Sneak-Wertung auch. Montagabend, ich war schon ein bisschen Knülle noch und so. Deswegen, ich gebe 7,5/10. Der hat mir echt Spaß gemacht. In dem Bereich Actionfilm. Sneak Preview, ja, ganz wichtig. Ja. Wenn ich den wahrscheinlich normal sehen würde im Kino, wäre ich nicht so hoch. Aber mir hat er echt Spaß gemacht. Das war halt wirklich wieder, es war angenehm schnell geschnitten. Es war, gab coole Szenen drin. Es waren natürlich viele dämliche Szenen, aber die fand man dann auch wieder ein bisschen lustig. Und, ja, deswegen,
yeah.
Die Bösewichte waren angenehm böse. Und was schätzt du, wie alt Jason Statham ist? Also wir hatten ja im Film mal...
Stellt sich schon... 54 oder 55, irgendwie sowas.
Er ist 59.
90, guck mal. Ist, so weit war ich nicht weg.
Also, naja. Da hat sich gut gehalten, muss ich sagen.
Ja.
Echt nicht schlecht. Wann läuft denn dieser Film?
Der ist jünger als du.
Das stimmt gar nicht. Erstmal, aber ordentlich älter als ich. Ich streue ja keine falschen Gerüchte. Der läuft am 27.08. Das läuft ja quasi schon im Kino. Das heißt, wenn ihr jetzt den Podcast hört und sagt, boah, Moment, das klingt nach einem Film, der mir gefallen könnte, dann guckt mal, ob ihr ein Ticket bekommt für heute Abend, für Sonntagabend oder vielleicht Montag, Dienstag oder vielleicht hat ja euer Kino so einen Kinotag, was war das immer, Dienstag oder Mittwoch oder so. Vielleicht
könnt ihr meistens
günstig reingehen, Spaß haben. Ja, das ist so ein... Weißt du, es gibt ja so Ladies Night Filme. Das wäre eigentlich so eine Buddy Night Film oder so, wo du mit deinen Kumpels reingehen kannst. Ja, aber ja. Absolut. Absolute Empfehlung. Ist vielleicht nicht gerade ein Date-Movie? Würde ich vielleicht abraten?
So. Ja, also Date-Movie würde ich auch nicht machen. Also gut, kommt aufs Date an. Also.
Kommt aufs Date an. Wenn natürlich... zwei Männer sich daten und beide so ein bisschen eine Fable da haben für die Action.
Ist doch, ja. Das können doch auch zwei Frauen sich daten, ist doch völlig wurscht.
Ja, wer
sich
datet,
soll doch jeder den daten, wo er möchte.
Ich weiß nicht, ob das so für Frauen geeignet ist, der Film. Bin ich mir nicht sicher. Schreibt es in die Kommentare.
Vielleicht oh je, ja, hier. Mit meinem Hot-Take. Nein, hier, das ist durchaus betreten, auch für ja. Frauen geeignet. Also das ist, ja? Ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Okay. Hm. Gott, dieses Klischeehafte. Ah.
Ich kenne jetzt nicht so viele Frauen, die so Jason Statham-Filme mögen. Oder schreibt es in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Bin ja kein Boomer, bin ich nicht. Ich bin Gen X, aber ja, schreibt es in die Kommentare.
Stell sicher.
Die Sneak-Tipps, wenn wir einmal auf der Seite sind, ne?
Der Tipp für die Sneak 1336 lautet: Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. Lieber Erik, sind denn da Tipps für Männer und Frauen und alle dazwischen eingegangen?
Mal gucken. Ich habe getippt Corpus Delicti. Da haben wir schon ein paar Mal eine Einladung zu einer Pressevorführung bekommen, die irgendwie in München mittwochs um 10 ist und sowas. Ich meine, Chris, du könntest ja hingehen, du hast ja Ferien noch.
Ja, nein.
Aber ich glaube, das ist dann schon, wenn die Ferien vorbei sind. Ja, den tippe ich auf jeden Fall wegen Corpus Delicti, wegen Rechts-Thriller und so. Das könnte sein. Der Kassel-Sneaker schließt sich auch Corpus Delicti an, sehe ich hier. Ja. Bei denen lief übrigens auch Mutiny, schreibt er hier in dem Kommentar. Dann Martin tippt The Uprising für die Freiheit. Von dem habe ich noch gar nichts gehört. Und der David tippt Onslaught. Habe ich auch noch nichts gehört gehabt. Das glaube ich aber A24. Da hatte ich schon mal irgendwie eine E-Mail gesehen gehabt, wo der mit drauf stand von A24, wenn ich mich recht erinnere. Aber den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Und immer noch Dauerbrenner, wahrscheinlich bis der irgendwann mal läuft, ist That's Why the Lady is a Champ. nachdem ich den mal hier gepostet hatte, dass der einen anderen Sneak lief. Mal schauen. Ich hoffe, der Kelch geht an uns vorbei, weil der soll nicht gut gewesen sein, der Film, und sehr lange gehen. Der Tim tippt noch was, das könnte dir gefallen, Coyote versus Acme.
Oh ja.
Da meint der Gonzo dazu auch, das wäre ein Knüller. Ja, das wäre natürlich cool, Knüller, aber was hat das mit Recht haben und Recht bekommen?
Ist da geht es um einen Rechtsstreit zwischen Coyote und Acme, natürlich.
Ja. Okay, das würde natürlich passen. Das wäre cool, wenn der kommt. Also das wäre auch schön in der Sneak. Ja. Würde ich mich freuen, ja. Mal gucken. Ach so, wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie viel was die anderen so bewertet haben hier. Also die Sneak-Bewertung für Mutiny ist hier bunt gemischt. Also es geht sogar auch bis 10 Punkte. So weit würde ich jetzt auch nicht gehen mit meiner Begeisterung, aber es geht auch runter bis 2 Punkte. Und wenn ich das so richtig sehe, der Peak ist hier bei 7 Punkten gerade aktuell. Aber ihr könnt ja immer noch abstimmen. die Abstimmung läuft auch noch, ich glaube, ziemlich lang noch, ja, bis der Film im Kino richtig durch ist oder so, habe ich das immer eingestellt. Ihr könnt sogar manchmal noch abstimmen, wenn der Film im Heimkino läuft. Aber interessanter ist, trotz der Wertung, dass die meisten wahrscheinlich so über den Durchschnitt bewertet haben, ist unsere 50-50-Wertung, würdest du den Film weiterempfehlen, wirklich genau bei 50-50. Also 50% ja, ich empfehle ihn weiter, 50% nein, ich empfehle ihn nicht weiter. Das ist natürlich interessant. Also es hat manchen offensichtlich der Film gefallen, aber sie würden ihn nicht weiterempfehlen. Interessant, was hier so rauskommt. Andere im Kino gesehene Filme, da brauche ich mal einen kurzen Trenner, dass ich das schneller wiederfinde. Ich habe The End of Oak Street nachgeholt, endlich mal. Und ja, war ja alles schon gesagt, worum es geht. Vielleicht nur noch mal ganz kurz. Spielt so in den 80er Jahren, Familie erwacht eines Tages komische Geräusche und sie stellen dann fest, dass plötzlich ihr ganzes Viertel sich irgendwo verwandelt hat und plötzlich Dinosaurier rumlaufen, komische Pflanzen und so weiter. Und so ein bisschen Mystery-mäßig, Ewan McGregor in der Hauptrolle und Anne Hathaway
in der Hauptrolle.
Das Ewan Ganze McGregor gedreht von, ist ja
nicht so die Hauptrolle.
David Robert Mitchell. Und ich fand das schön dargestellt, dieses 80er-Jahres-Setting. Hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass so ein bisschen mehr Steven Spielbergsche Familiendynamik drin ist in diesem Ganzen, weil das hätte noch ein bisschen besser dazu gepasst zu dem Ganzen. Dann dieses Survival, was dann so ist, das ist manchmal auch so ein bisschen leicht dämlich, was da passiert. Und dann gibt es eine Szene, dürfen wir die nennen, die fand ich richtig dämlich.
Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Und ich glaube, das ist die Szene, wo Kate auch gesagt hat, so, das ist das, wo der Film bricht.
Wo man zwei Dinosaurier sieht, sag ich mal.
Ja, ja, genau. Das ist das. Da wurden die schlechten Entscheidungen konsequent fortgeführt.
Das fand ich ein bisschen komisch. Aber insgesamt, ich habe es nicht bereut, den gesehen zu haben. Ich fand den wirklich ganz gut. Das Mystery-mäßige, was ist da los? Es war natürlich dann. Ja, da gibt es dann so eine Stelle, ich sag mal, das ist so ein bisschen Jump'n'Runnig, wo dann, da taucht was auf und man muss diesen Cycle erkennen, ja, was da ist und bevor man dann was macht, ja. Und alle bereiten sich übelst vor. 5, 4, 3, 2, 1 und dann warten sie trotzdem nochmal und dann, oh, jetzt, so, und dann geht's natürlich genau daneben und so. Also da waren solche dämlichen Sachen dabei, die haben mich ein bisschen rausgebracht. Aber an sich, ich mochte die Stimmung sehr. Ich fand's auch gut inszeniert, wie das alles so über die hereinbricht, dass alle auch nicht wissen, was ist da jetzt gerade los, dass wir nicht als Zuschauer nicht mehr wissen als die Protagonisten. Ich fand diese ja bestimmte, ich nenne es mal Major Deaths, die da auftreten, fand ich gut, weil die kamen echt unerwartet. Und ja, ich kann den eigentlich echt empfehlen, den Film. Also ich weiß nicht, was hast du gegeben? Wollen wir nochmal
nachdenken? Ich glaube, ich weiß nicht, 4?
Ah, also ich bin mindestens bei 7.
Was?
Ja, ich fand ihn echt ganz
was?
Cool.
Erik, come on.
Ich fand ihn cool.
Wow. Mir hat okay, er Spaß gemacht. Ab jetzt weiß ich sicher, dass dein Filmgeschmack völlig broke
mir
ist.
Mir hat der Spaß gemacht.
Meine
war
Güte.
Angenehm trashig, war cool gemacht.
Ja, genau, das ist es. Er war fürchterlich trashig und dafür nimmt er sich viel zu ernst.
Ich mochte den.
Wow, ich bin entsetzt.
Die Stimmung
entsetzt.
Hat mir gefallen. Ja. Also, ich
kann jetzt mal die Frage an die wertgeschätzten Hörerinnen und Hörer da draußen. Wer ihn gesehen hat, der Film, wer ist da mehr auf meiner Seite und sagt, was für ein Trash trotzdem, also viel, der sich viel zu ernst genommen hat.
Ich guck jetzt mal bei IMDb, da stimmt ja.
Ja, guck doch mal bei IMDb.
Da liegt er bei 6,6 von 10 bei 32.000. Also, das dürfte die Frage ja beantworten.
Guck doch mal bei Rotten Tomatoes.
4, das sind 1,5.000, die 4 Punkte gegeben haben. Ja, also er polarisiert offensichtlich ein bisschen, dass die meisten haben mir tatsächlich, sehe ich hier, 7 Punkte gegeben, sehe ich bei der IMDb gerade. Und ich gebe jetzt auch, Raid.
Ja,
ich gebe jetzt
ist schön,
Punkte,
schön mitschwimmen
2,
mit der
4,
Mehrheit.
6, 7. Ich habe es ja vorher nicht gesehen. Das war ja meine
Katastrophe.
Meine Wertung.
Katastrophe.
Würde mir einen zweiten Teil wünschen.
Nein, bitte nicht. Oh Gottes Willen.
Ja,
nicht noch mehr
als okay.
Kinder. Nicht noch mehr Kinder, die vom Dach fallen, sich den Knöchel brechen und 5 Minuten später wieder rumrennen können. Nein, danke.
Ja. Ist viel zu kritisch.
Na, was hat das mit kritisch zu tun?
War ein cooler Film. End of Oak Street. Geht da noch rein, der läuft noch im Kino. Wir sehen es gleich in den Charts, oder? Ach nee, der in 5 ist er nicht mehr drin, aber in den Top 10 ist er drin. Genau, wir gehen mal rüber in die Charts.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5 in Stuttgart, Paw Patrol, der Dino-Film. Hey, das ist auch End of Oak Street wahrscheinlich.
Ja, das ist nur ein noch trashiger. Platz Nummer 4, Insidious, Out of the Further.
Neu eingestiegen übrigens. Die anderen drei sind gleich geblieben. Steckelfisch-Fiasko auf der 3. Hat übrigens jetzt über 1 Million Besucher in Deutschland.
Wie oft warst du in dem Film? Auf gar der 2, die Odyssee.
Platz 1, Spider-Man, Brand New Day. Oder wie sagen die Asiaten? Spider-Man. Oder was hast du da geteilt? Chris hat mir so ein Reel geteilt, wo die Jane hier da in diverse asiatische Körper reingeht und die dann versuchen, Spider-Man zu sagen oder so. Ja, bisschen Comedy. Muss sein. Ja, ja, was startet denn Neues? Wir gucken erstmal bei kino.de, weil da ist immer eine kurze Zusammenfassung dabei. Das gewisse Etwas startet eine deutsche Adaption der französischen Wohlfühlkomödie Was ist schon normal? Ach siehste, deswegen kam mir der Trailer so bekannt vor, weil Was ist schon normal, den hatten wir in der Sneak Preview gehabt. Ja. Deswegen kam mir der Trailer so bekannt vor, wo ich dachte, Moment mal, die beiden Verbrecher tauchen da in dieser Gruppe.
Hätte ich dir aber auch sagen können, hättest du mich mal gefragt.
Ja, hättest du mal gesagt. Der nächste Film, den will ich übrigens sehen. Ne?
Ja, das sieht ganz nett aus. Es startet auch Vaterland, Drama mit Hans Zischler und Sandra Hüller. Ah ja, jetzt weiß ich auch warum. In dem Thomas Mann und Tochter Erika 1949 ins Nachkriegsdeutschland reisen.
Hochdekorierter Film, wird schon als deutscher Oscar-Kandidat gehandelt. Und,
das ist relativ kurz mit 82 Minuten. Ja,
aber muss sich wohl absolut lohnen. Also das, was ich davon schon gesehen hatte, das ist, ja, könnte natürlich auch Vaterland, ich weiß nicht, ob das was mit Gerichtsprozessen nach dem Ende, Literatur. Nee, hat glaube ich nichts mit, schade, ich dachte, es hat irgendwas mit Prozessen zu tun, dass der vielleicht auch hätte kommen können. Onslaught, ach, da haben wir ihn ja. Action-Horror-Film von Adam Wingard mit Adria Arjona und Dan Stevens. Da ist er ja, Onslaught, den jemand getippt hatte. Alleinerziehende Mutter lebt in einem Trailerpark.
Woher kenne ich Adria Arjona?
Die hatten wir schon irgendwie mal in der Sneak gehabt.
Ja, ja.
Und ich kann mich ja an deine Aussprache erinnern.
Ja, aus The Killer Romance. The Killer Romance, da war sie dabei.
Ah ja.
Genau. Und in Andor hat sie mitgespielt.
Ja, True Detective, Morbius. Six Underground hat es auch mitgespielt, der war scheiße.
Okay, dann startet noch That's Why the Lady is a Champ, den der Erik schon zerrissen hat, ohne ihn zu sehen.
Ja, weil ich von meinem Kollegen schon alles Mögliche drüber gehört habe, dass ich den gar nicht mehr sehen will.
Ja, in diesem Sport-Biopic schlüpft Sydney Sweeney in die Rolle der ehemaligen Profiboxerin Christy Martin.
Es läuft auch ein Animationsfilm an und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, falls das falsch ist, dass da unsere lieben Freunde von den Lux Studios ihre Finger mit im Spiel haben. Die haben da das nämlich mal in ihrer Insta-Story irgendwie mal veröffentlicht, dass sie da irgendwie eine Premiere hatten oder irgendwas. Ein Arnie und Barney retten das Wasser, ein Animationsfilm über zwei tollpatschige Ameisen aus dem Biene-Maja-Universum.
Deswegen kamen mir die Ameisen so bekannt vor. Das ist ja cool. Der letzte ist eine Doku, aber ich erwähne ihn trotzdem, weil es ist ein Doku über Oasis, Don't Look Back in Anger. Eine Sick-Doku über die Britpop-Band Oasis, die sich verschrittenen Gallagher-Brüder bis zu ihrer Reunion-Tour 2025 begleitet.
Hast du viel Oasis gehört? War das dein Ding?
Ich höre heute noch regelmäßig Britpop, Oasis.
Ja. Okay.
Ja. Also ich mag die. Okay, ein paar der für mich stärksten Lieder rausgebracht.
Ja, Wonderwall, ne?
Ja, nee, nicht mal. Ja,
nein, also, war nur Spaß.
Tatsächlich, Don't Look Back in Anger, ja, finde ich gut. Ja, das ist schön. Und
ich finde halt so ein paar Songs richtig gut, aber ich habe da nie so den richtigen Zugang zu diesem ganzen Britpop gefunden. Ich habe dann eher so Suede und sowas, fand ich ganz cool. Weiß nicht, ob die jemand kennt. Und dann eher so die kleineren Sachen. Ja, nicht so die riesigen.
Champagne Supernova müsstest du doch auch lieben.
Ja, finde ich auch
wegen
ganz.
Wegen Project Hail Mary zum Beispiel. Ja,
fand ich auch ganz gut. ich gucke gerade noch hier bei filmstarts.de, die haben ein bisschen ausführlichere Filmstartsliste. Wahrscheinlich, die heißen ja auch filmstarts.de, das ist wahrscheinlich den hier USP. Da steht noch drin, dass Cars nochmal startet in dieser Best-of-Cinema-Reihe, glaube ich. Oder irgendwie so eine, ja, im September wahrscheinlich. Und was haben wir noch? Nee, das war's, glaube ich. Ja. Die anderen hatten wir alle schon erwähnt und die anderen sind ein bisschen special hier. Ja, cool. War was dabei?
Mom's Day ist ein Special.
Ja. War was dabei? Also Vaterland würde mich interessieren. Weiß ich nicht, ob ich dafür ins Kino gehe, ob ich das schaffe vor allem. Also ich würde gerne ins Kino gehen, aber ich weiß nicht, ob ich das zeitmäßig schaffe. Diese Woche geht die Arbeit wieder los.
Du Arme. Und
vielleicht kriege ich da mal einen Pressescreener oder sowas, dass ich da mal reingucken kann. Dann können wir mal drüber reden. Ja. Dann gehen wir rüber ins Heimkino, schauen, was da so los ist.
Heimkino.
Die Festnahme auf Netflix.
Die La Captura.
Oh,
La Captura. Spanisch. Na, mexikanisch.
Mexikanisch, oh.
Ein mexikanischer Action-Biopic-Thriller, der...
Da ist alles drin, oder? Fehlt noch Sci-Fi-Mystery-Action-Biopic-Thriller.
Du tust dem Film jetzt schon unrecht.
Nee, das klang gerade so.
91 Minuten, seit 21. August 26 auf Netflix zu klicken. Regie hat geführt Shava Cartas, wer kennt ihn nicht? Drehbuch Bernardo Esquinza.
Kenne ihn nicht.
Und mitspielen tun Alfonso Herrera, Noé Hernández, Ricardo Aguirre, Loera.
Kenne ich alle nicht.
Ein spanischer Film, ein spanischer Film, fange ich auch schon zu an, ein mexikanischer Film. Und ich könnte mir vorstellen, dass das von diesem Film tatsächlich in den nächsten 3 Jahren ein Remake geben wird. Das sage ich gleich mal vorne raus.
Und ein US-Remake.
Ein US-Remake.
Oder ein deutsches Remake mit Matthias Schweighöfer und Florian
David. Nee, das eher nicht, weil du brauchst tatsächlich ein bisschen einen Ticken stärkere Schauspieler für das ganze Ding. So. Und ich habe da auch schon ein paar Ideen drin.
Aber ein bisschen mehr mexikanisch aussehende Darsteller.
Nein, das ist tatsächlich.
Ja, dass ich ein Sombrero aufsetzen können.
Ey, also du bist heute, was ist heute mit dir eigentlich los, ey? Wow, ich weiß nicht, wie stark Stereotyp kann man heute rüberkommen? Erik, ja. Also, der Film basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Es geht nämlich um einen international gesuchten Drogenkartellboss, El Chapo,
ja. Heißt im Original auch Facing El Chapo, der Film, sehe ich gerade.
Nein, im Original heißt er La Captura.
Ach so. Aber der englische Titel, Facing El Chapo. Ah.
Ja.
El Chapo ist ja bekannt.
Ja. Und der wird gesucht von der mexikanischen Marine. Was ich super irritierend fand, weil ich dachte, die haben auf ihren Westen ihren Namen draufstehen. Habe ich gedacht, so, hä, warum heißen die alle Marina? Bis ich es kapiert habe. Mal so als Zeitinformation. Und der flüchtet durch einen Abwasserkanal, wo die nicht hinterherkommen, weil sie sagen, das Wasser ist zu hoch, bis wir da sind und keine Ahnung, und da verliert man sich und alles. Kommt wieder an die Oberfläche.
Wir haben ja auch Angst vor Wasser.
Nein, das hat... Oh Gott,
das ist so anstrengend. Ist halt ja, ich lasse es mal. Erzähl mal, sonst kommen wir nie zu.
Ja, ohne Witz. Und klettert aus dem Abfluss wieder nach oben mit seinem Kumpane, der ihn da rausführt. Greifen sich das nächstbeste Auto, wo noch eine Familie drin hockt, und fahren los. Und das ist das große Problem. Sie fahren halt los, weil es eben 2 Polizisten gibt, die ja neu zusammenarbeiten. Nämlich einmal Arturo Carmora und Hector Rosales. Die sind bei der Staatspolizei eingestellt oder halt dort unterwegs, decken da auch relativ zu Beginn schon ein bisschen was auf, was bei der Polizei nicht so geil ankommt, weil da auch was ein bisschen schief läuft und auch so, ja, wir fahren euch da mal, wir begleiten euch mal, und das ist dem Polizisten auch so ein bisschen unrecht, weil man genau weiß, okay, da passiert gerade mit Einbeziehung der Polizei was nicht so ganz Geiles. Die sind beide neu in der Nachtschicht, weil hier, Arturo Carmona muss in die Nachtschicht, um mehr Geld zu verdienen oder will mehr Geld machen, weil seine Frau das dritte Mal schwanger ist. Also sie haben schon zwei Töchter, jetzt nochmal schwanger. Und Hector Rosales, der geht in sein letztes Jahr, bevor er in Ruhestand geht und macht jetzt halt auch nochmal die Nachtschichten damit. Warum auch immer man sich das noch in dem Alter antun muss, aber ist ja wurscht. Und ja, die sind als Team noch nicht so wirklich zusammengewachsen, haben dann allerdings die Verkehrsüberwachung. Und jetzt überlegen wir mal ganz kurz, welches Auto da zufällig natürlich vorbeifährt. Ja, genau, das ist das Gesuchte, wo El Chapo drin hockt. Den ziehen sie raus und stellen dann fest, scheiße, es ist El Chapo. Und dann ist die Frage, was tun? Gerechtigkeit oder sich auch bestechen lassen und aussorgen. Und die Diskussionen sind dann schon relativ klar mit, hey, eigentlich scheißegal, was wir machen, wir werden so oder so sterben. Also wenn wir ihn dann irgendwie übergeben, den Behörden oder der Marine oder sowas übergeben, werden wir ziemlich sicher sterben, weil wir als Ziel gelten. Wenn wir die irgendwo abliefern, werden wir sterben, weil ja, Cops killt man halt dann in dem Fall. Also ziemlich, ziemlich doofe Situation, die die beiden da reinkommen. Aber tatsächlich entscheiden sie sich dazu, das Ganze weiterzumelden und dann sich in einem Stundenmotel zu verschanzen, um auf Verstärkung zu warten mit eben El Chapo. Und wie es halt auch so ist, im Hintergrund läuft das mit dem Kartell alles ab, mit hier, was ist da los, wo ist der Typ, wo ist unser Anführer, wie kriegen wir den da raus, was wissen wir alles über die Cops. Nur die Cops spielen halt auch nochmal eine andere Rolle, weil die spielen nämlich auch mit und sind nicht ganz so komplett doof, wie man sonst Cops darstellt gerne. Und so beginnt ein bisschen der Wettlauf gegen die Zeit zu dem Motel, wer als Erster da ist. Und währenddessen immer noch diese Zerrissenheit mit, hey, soll ich das Geld nehmen und hab dann ausgesorgt, aber hab dann meinen Job verraten. Oder ja, gucke ich, dass dem Ganzen hier Gerechtigkeit widerfährt. Und es kommt zu einem ziemlich heftigen Showdown hinten raus mit Bedrohung der Familie von Carmona, weil der hat wenigstens noch Familie. Rosales hat gar nicht so groß Familie. Es werden so ein bisschen die Background-Geschichten erzählt auch, also zumindest von Carmona. Und insgesamt ist es tatsächlich ja ein Film, der gar nicht so schlecht ist. Er ist ganz cool gedreht. Er baut durchaus auch Spannung auf. Manchmal ist es so ein bisschen holprig in der Übersetzung, was ein bisschen schade ist. Und manchmal ist es ein bisschen hölzern gespielt. Deswegen, ich sag, der Stoff ist dafür auf jeden Fall geeignet, dass man den größer ins Kino bringen könnte. Also man hat jetzt eine gute Grundlage und das noch ein bisschen ausschmücken, vielleicht ein bisschen ein bisschen bessere Charaktere rein, manchmal ein bisschen schnelleres Erzähltempo.
Mit Jason Statham oder ohne?
Nein, da brauchst du kein Jason Statham für. Da brauchst du tatsächlich kein Jason Statham für. Da brauchst du jemanden, der...
Nenn der mal einen, den du besetzen würdest für die Rolle.
Bruce Willis. Nein.
Oh, da geht nicht mehr viel.
Ja, warte, lass mich mal überlegen. Wer könnte denn da gut reinpassen? Nee, Brad Pitt wäre viel zu hohes Regal. Tatsächlich hier, Chris Pratt könnte ich mir vorstellen.
Ich würde Oscar Isaac besetzen. Was ich bis jetzt hier so gesehen habe, so von
wie
die Darsteller aussehen.
Oscar Isaac ist auch eine gute Wahl.
Der ist durchaus, auch aus Guatemala geboren. Ja. Ernie hat eine guatemalische Mutter und einen kubanischen Vater, also hat auch ein bisschen hispanische Wurzeln, würde ich sagen.
Ja, also deswegen, könnte ich mir schon vorstellen, dass was man da einen auf dieser Story basierenden anderen Film draus bastelt, der allerdings trotz allem noch die Kernsache hält und die Kernsache mitmacht. Und deswegen, ich fand ihn wirklich ansehbar für das, dass er relativ, wie gesagt, auch kurz ist.
Klingt gut, ja. Guck, glaube ich, auch mal rein.
Ja, es ist nicht so übertrieben lang. Es ist einfach wirklich, ja, du kommst mit den anderthalb Stunden ganz gut durch. Und es hat, wie gesagt, es erzeugt schon irgendwie Spannung. Und das ist so dieses Seltsame. Also Kate hat 10 Minuten mitgeguckt, die saß dann aber auch dran und so, ja, jetzt will ich schon wissen, wie es weitergeht. Das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, dann kann es nicht so schlecht sein, auch wenn es teilweise, wie gesagt, etwas hölzern ist. Aber okay. Auf jeden Fall, kleiner Geheimtipp von mir, da mal reinzuschauen, um Längen besser als einen anderen Film, den ich diese Woche gesehen habe. Okay. Ich weiß nicht, ob wir über den noch sprechen wollen, aber ich glaube eher nicht. Deswegen die Festnahme auf Netflix von mir, auch 6,5 Punkte, also ich bleibe bei dem im mittleren Bereich. Aber es ist vollkommen angenehm.
Im mittleren deswegen. Jason Statham-Bereich?
Ja, im normalen Jason Statham-Bereich, deswegen. Genau. Ja, cool. Kann man da mal reingucken.
Klingt gut. Ich glaube, du hast mir da Lust drauf gemacht, hier mit El Chapo und so, da habe ich schon diverse Dokumentationen gesehen, da über diesen Verbrecher da von Mexiko. Ja, klingt gut. Jetzt ganz anderer Bereich jetzt. Jetzt müsst ihr gedanklich, liebe HörerInnen, jetzt müsst ihr wirklich mal umschalten. Nouvelle Vague, der lief ja, oder den hatten wir ein paar Mal auch in den Kinocharts genannt. Der hat sich doch ganz wacker gehalten, einige Wochen. Und ich wusste ja, das ist der neue Richard Linklater-Film, für die mit dem Namen nichts anfangen können. Der hat eine meiner liebsten Filmreihen gemacht, nämlich die sogenannte Before Sunset, Before Midnight und so weiter Reihe mit Ethan Hawke und Julie Delpy. Also nicht die Before-Reihe mit den Vampiren, sondern die andere Filmreihe, wo sich in dem ersten Film zwei junge Menschen treffen und in einem Zug und beschließen, in Wien einfach mal auszusteigen für einen Tag, um sich mal kennenzulernen. Und der nächste Film spielt quasi exakt, jetzt muss ich kurz gucken hier, wie viele Jahre später, irgendwie eine große Anzahl Jahre. Der erste war 95, der zweite ist 2013, ja. Also und dann wirklich auch, nee, der dritte war das zweite. Jedenfalls ist das in Echtzeit, 2004 war der zweite, also quasi knapp 10 Jahre später. Und das, die Filmgeschichte ist halt auch exakt 10 Jahre fortgeschritten, ja, wie es den zwei Personen entgangen. Der zweite Film spielt in Paris und der dritte dann, ich glaube, in Griechenland, wo sie zusammen sind. Ja, sehr empfehlenswerte Filmreihe und der hat auch noch andere gute Sachen gemacht. Waking Life zum Beispiel, Boyhood, den fand ich ja großartig, der war ja auch Oscar nominiert. Und jede Menge andere. Blue Moon war letztes Jahr Oscar nominiert, mit Ethan Hawke auch. Und eben Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, für die das jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können. Als Filmfan hat man das schon mal irgendwie gehört, aber was ist das genau? Es gab damals in den 60er Jahren in Europa eine Bewegung von sehr vielen jungen Filmemachern, die teilweise ein bisschen angepisst waren von dem Kino, wie es war, von den Filmen, die im Kino zu sehen waren, sag, okay, spiegelt doch nicht mehr das Leben wider, was wir sehen wollen, was wir zeigen wollen. Ist natürlich sehr viel amerikanisches Kino rübergeschwappt nach dem Zweiten Weltkrieg und so. Und die sich dann halt einfach gesagt haben, wir finden unsere eigene Stimme, auch mit wenig Mitteln, mit wenig Bombast, wir drehen eigene Filme. Und da kommen in dem Film Nouvelle Vague, kommen etliche mit, die auch, da steht auch mit da, wer das alles ist und so. Ihr müsst die Namen nicht, oder ihr müsst die Person nicht erkennen, das steht auch da. Roberto Rossellini und so weiter, Jean-Luc Godard und so weiter. Und Jean-Luc Godard, um den geht es auch hier hauptsächlich in diesem Film. Jean-Luc Godard, der am Anfang als Filmkritiker in Paris gearbeitet hat, wirklich ein im besten Sinne ein Film-Nerd, wie wir vielleicht, ne? Und da damals seine Filmkritiken in Zeitschriften veröffentlicht hat und dem dann so Filmkritiker oder die Filmschaffende auch immer gesagt haben, ja, du kritisierst uns ja nur, aber kannst du denn überhaupt selber was, also oder so. Und irgendwann sagte er, ja, ich kann das besser als ihr alle, also ich kann jederzeit, kann ich einen Film drehen und der ist besser als das, der ganzen Schrott, den ihr so abliefert. Und irgendwann kommt er halt über die Schwelle, wo er sagt, okay, er macht das, er findet einen Produzenten und er produziert seinen ersten Film außer Atem mit relativ geringen Mitteln und damals mit dem jungen Jean-Paul Belmondo, also der damals seine erste Rolle hatte. Ich glaube, der Name sagt manchen was. und Jean Seberg, Der Name dürfte dir was sagen, weil da hast du einen Film im Kino gesehen über ihre Biografie sozusagen. Und die beiden zusammen in Außer Atem mit Jean-Paul Belmondo hat er vorher schon mal einen Kurzfilm gedreht gehabt. Der Jean-Paul Belmondo war zu der damaligen Zeit Boxer, der aber auch Schauspielambitionen hatte. War natürlich nicht kein riesenbegnadeter Schauspieler, kam jetzt nicht von der Schauspielschule, aber genau das wollte eben Jean-Luc Godard so zeigen, quasi das echte Leben. Und das Skript bestand eher so aus Bullet Points, die er so hatte in seinem Notizbuch und hat die Dialoge vorgegeben, die sie so sagen sollen. Und dann haben sie auch mit einer sehr kleinen Kamera gedreht, die der Kameramann wirklich auf der Schulter tragen konnte. Also keine riesen Kinokamera, keine Schienen verlegt, kein festes Set, keine festen Einstellungen, sondern halt wirklich so eine Kamera, die so ein Kriegsberichterstatter im Krieg hatte eigentlich, die man schultern konnte. Und dann haben sie halt wirklich draußen gedreht, teilweise mit Guerilla-Methoden, ohne irgendwie das anzumelden. Und daraus ist der Film Außer Atem entstanden, der ja immer noch als einer der großen Filme von Jean-Luc Godard gilt und als das Meisterwerk. Aber der hat ja noch viele andere Top-Filme gemacht. Und die ganze andere Bewegung von Nouvelle Vague, was weiß ich, Claude Chabrol und alle, die da noch so mit in der ganzen Gruppe drin waren, die sich gegenseitig befruchtet haben mit Kreativität, die kommen natürlich auch zu Wort hier in diesem Film. Und die sieht man auch, die, wenn sie mit ihm reden und was da alles so passiert und wie der Dreh war, das sieht man hier, wie sie die einzelnen Einstellungen gedreht haben von Außer Atem. Und das ist wirklich, also nicht nur für Film-Nerds ist dieser Film Nouvelle Vague interessant zu sehen, wie wird so ein Film mit Guerilla-Methoden gedreht. Und ich meine, Chris, wir beide lieben ja auch zum Beispiel den Film Clerks. Der war ja auch wirklich mit wenig Mitteln gedreht. Und ich habe da wirklich ein Herz für diese kleinen Filme, die mit viel Ambitionen entstehen und wirklich selbst produziert werden und mit einfachsten Mitteln. Clerks, der Tanz der Teufel, der erste und so weiter. El Mariachi und diese ganzen selbstproduzierten Filme mit viel Herzblut, mit viel eigenem Invest und so weiter. Und genau das beschreibt hier Nouvelle Vague. Wie wird mit viel eigenem Herzblut so ein Independent-Film gedreht, wo ja noch keiner weiß, dass es ein Riesenerfolg wird, ja? Man will halt nur was Gutes schaffen und darum geht es in diesem Film. Der ganze Film ist auch in so einem speziellen Format gedreht, was damals sehr angesagt war und ist auch in Schwarz-Weiß gedreht, um dieses Zeitkolorit besser einzufangen. Und ich mach's kurz, ich liebe den Film. Das ist einfach, dass der an mir vorbeigegangen ist bis jetzt. Ich habe mir ja auf Amazon Prime habe ich mir den gekauft, also ausgeliehen gekauft. Ich muss mal gucken, dass ich da eine Blu-ray kriege, weil den werde ich mir bestimmt noch ein, zwei Mal anschauen. Es ist, er geht mit 1 Stunde 46, es ist eine okaye Laufzeit und es ist wirklich ein, für Film-Nerds, das ist eigentlich der Film für Film-Nerds. Ja, wer sich ein bisschen auskennt, vielleicht sogar mit dem französischen Kino und da die ganzen Namen und ach, das ist doch der und das ist alles auch so großartig gecastet und auch diese Casting-Entscheidungen für den Film, also zum Beispiel Jean-Paul Belmondo wird gespielt von Aubry Dolan, der spielt den so gut, diesen ganzen Habitus von Belmondo. Es hat sogar für die Rolle der Sohn von Jean-Paul Belmondo vorgesprochen und der hat die Rolle nicht gekriegt, weil der einfach ein besserer Belmondo war als sein Sohn. Ne? Und dann lauter solche Geschichten. Zoe Deutsch spielt Jean Seberg. Und Guillaume Marbeck spielt Jean-Luc Godard und der spielt den so gut auch. Der ganze Habitus von Godard kommt hier so gut rüber. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, also mir gefällt der wahnsinnig gut, der Film. Ihr könnt ja noch ein Stückchen warten. Meistens ist es ja so, wenn der Film hier zum Laien verfügbar ist auf diversen Plattformen, dann kommt der wenig später auch irgendwo bei irgendeiner Plattform dann im Streaming-Abo, im Flatrate-Abo drin. Aber wenn er euch gefallen hat, dann klickt euch ruhig mal die 3,99 € oder was der gekostet hat. Denn das ist wirklich ein sehenswerter Film. Deswegen, ich gebe da 9 Punkte. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Okay.
Nouvelle Vague. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob er für dich was ist, ob du ein bisschen vielleicht doch, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, müsstest mal reinschauen, ob der dich mitnimmt, der Film. Aber ja, da kannst du ja warten, bis du irgendwann nichts bezahlen musst, bis der irgendwo auf Netflix oder Sky oder irgendwo läuft.
Ja, ja, ja.
So, willst du
mit 100 Minuten ist ja angenehm.
Ja, wir haben ja noch locker Zeit. Also du kannst ruhig über Protektor, wenn du da was sagen möchtest. Verschieben wir den nächste Woche. Oder?
Aber wir können gerne ganz kurz über Protektor sprechen, wenn du unbedingt einen Film nämlich sehen möchtest. Der,
gab's da nicht mal eine Serie, die so hieß?
Ich habe absolut keine Ahnung. Aber Protektor auf Amazon Prime, 1 Stunde 32, das ist mit das Positivste an diesem Film. Regie Adrian Grunberg, Drehbuch Bong Sepp Munbi. Wer also Adrian Grunberg kennst du auch nicht?
Nein.
Der hat aber The Black Demon unter anderem gemacht.
Okay.
Das ist ein High-Film. Rambo 5 hat er gemacht.
Muss ich mir merken.
Jack Reacher 2.
Hat er überall nur so irgendwas in einem Franchise, so den dritten, vierten Teil, den
der nicht mehr gut war, gemacht? Oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Protektor in der Hauptrolle und jetzt Achtung, anschnallen. Oh. Mila Jovovich. Yeah. Ja, und Mila Jovovich spielt eine Kriegsheldin, die...
Oh nein, Jason Statham als Frau.
Ja, du hast es schon erkannt, ja. Die ihre gewaltvolle Vergangenheit eigentlich hinter sich lassen möchte. Auch weil sie viele Geburtstage von ihrer Tochter verpasst und sie will eigentlich das Familienleben haben oder ein bisschen mehr Familienleben generell haben und einfach raus aus dieser Gewaltspirale. Also Nikki, so heißt sie, unsere Hauptdarstellerin. Aber es ist wohl nicht möglich, dass sie in Ruhe leben kann, weil ihre Tochter Chloe, die ist 16 oder bricht an ihrem 16. Geburtstag aus und geht einen Saufen mit ihren Freundinnen und dann passiert natürlich das, was nicht passieren darf. Sie kriegt was ins Getränk gemischt, wird dann verschleppt und die Mutter ist dann aber in dem Moment auch schon unterwegs, um sie zu finden.
Immer das Getränk mitnehmen.
Ja, weil sie sitzt ja neben ihrem potenziellen Entführer. Und das beginnt eben dann dieser Wettrennen gegen die Zeit, weil sie hat nur 72 Stunden, weil man hat nämlich nur 72 Stunden, bis die Leute, oder bis man nichts mehr von diesen Menschen, die man da oder die entführt wurden, bis man von denen wieder was hört oder dass man sie wiederfinden kann. Deswegen muss sie sich unglaublich beeilen und was weiß ich was. Und das fängt dann auch schon an mit einer richtig krassen Szene, wie sie ein Auto verfolgt zu Fuß, da auch mal quer über den Asphalt geschleudert wird, während im Hintergrund einfach Menschen spazieren gehen und es völlig uninteressant ist für die Leute dort, die da nicht mal groß gucken, ob da jemand gerade durch die Luft fliegt. Und ja, es beginnt dann eben der Wettlauf gegen die Zeit, um ihre Tochter wiederzufinden. Dafür muss sie in die Unterwelt der Stadt, um eben die Entführer aufzuspüren. Und da muss man auch noch rausfinden, warum. Und plötzlich ist nicht nur die Polizei ihr auf die Fersen, sondern auch das Militär.
Nein.
Es klingt schon natürlich komplett actiongeladen. Und ich habe den Film empfohlen bekommen von einem guten Freund. Liebe Grüße gehen raus an den Johann. Wo ich eine Sprachnachricht bekommen habe, wo hauptsächlich Gelächter war. Und ich glaube, ich habe gerade den größten Scheiß gesehen überhaupt. Du musst diesen Film sehen, der ist so schlecht. Er wollte einen Actionfilm sehen und hat gedacht, da klicke ich mal das rein. Ich habe auch noch Zitate von ihm hier mit drin. Tatsächlich ist dieser Film eine Aneinanderreihung von Plotholes und Sachen, die einfach ausgelassen werden. Vollkommen richtig. Du hockst teilweise dran, denkst dir nur so, hä? Was? Wie kann das jetzt sein? Dazu nimmt der Film sich viel, viel zu ernst. Nächstes Zitat von Johann. Hat sich da jemand gedacht, ich mache den neuesten Actionbanger? Wahrscheinlich ja, aber dann voll reingeschissen. Weil es passt überhaupt nicht viel zusammen in dem Film. Es ist einfach grausig. Die Erzählungen zwischendrin sind komplett Banane, weil du immer wieder so aus dem Off die Stimme von Mila Jovovich hörst mit, ja, und das und das und dann und da und da und du hast nicht so viel Zeit und du musst gucken. Und das dann auch noch so eingestreut mit seltsamen Lebensweisheiten wie, ein guter Chirurg kann vieles sein. Ein guter Chirurg kann vieles sein, nur nicht müde.
Ich habe hier gerade bei IMDb was gelesen, das muss ich dir mal vorlesen. Good Lord, some of the worst, most cliché dialogue in a movie ever. And what the heck is up with the crappy, on-the-nose, unnecessary and extremely annoying voiceover? And whose idea was it to cut to an entire scene of the movie and then talk about it instead of show it?
And so, then, genau das,
and they add this ridiculous ticking time bomb that actually has no actual purpose.
Ja, das trifft alles komplett zu, kann ich unterschreiben. Aber Erik, du weißt ja, Schmerzen gehen vorüber, Infektionen nicht. Und dann kommt auch wieder, weil ich habe mich da wirklich dann auch mit Johann nebenher so per WhatsApp unterhalten und dann kam einfach nur, die Sprüche sind eigentlich noch das Klügste an dem Film. Und da muss ich ihm komplett recht geben. Es kommt ein SWAT-Team zum Einsatz, die kommen dahergewatschelt wie Enten, schön in der Reihe, positionieren sich, werden abgerufen, rennen wie die Enten wieder zurück. Es gibt Dialogszenen im Auto, als dann nämlich hier Polizei unterwegs ist mit Militär, als die dann aufeinandertreffen, weil es kommt nämlich plötzlich der Ausbilder von Mila Jovovich, der ehemalige Ausbilder, der genau weiß, was da los ist, weil sie ist eine Mutter auf der Suche nach ihrem Kind.
Hatte der nicht Rambo 5 gedreht, der Regisseur?
Ja.
Okay. Aber das war, so glaube ich, Rambo 2 oder so, wo der Ausbilder wieder da ist. Ne?
Es ist auf jeden Fall so schlimm, weil man unbedingt so dir auf Biegen und Brechen noch das mir reindrücken wollte mit diesem Ausbildern. Komplett stranges Ende. Was mich noch auch noch völlig weggetriggert hat, ist der Ausbilder, der da gespielt wird von, oh Gott, ich hab's schon vergessen, ist, glaube ich, nicht so wichtig. der hat die Synchro-Stimme von Neil Patrick Harris. Das heißt, wenn du mal kurz nicht hinschaust und der redet, denkst du, da spricht Barney Stinson und erzählt irgendeine Geschichte an eine Frau hin, um die rumzukriegen. Eine völlig an den Haaren herbeigezogene Geschichte. Und dann drehst du dich um und denkst, ah, in dem Moment, ich bin ja in diesem Film. Was für ein Autounfall. Meine Güte. Also, oh.
Oder wie hier einer schreibt,
noch nicht
Überschrift, I mean, Bindestrich, it's just bad. The plot is terrible. The action is terrible. The acting is terrible. The musical score is terrible. There isn't much redeemable about it all.
Ja, es, also komplett wild.
Ich meine, wer hätte das denn ahnen können? Also ich meine, bevor ich einen Film klicke, um den mir anzuschauen, den ich jetzt überhaupt noch nicht kenne, ja. Also manchmal wie den Nouvelle Vague oder so, da habe ich jetzt nicht nochmal vorher nachgeguckt, da wusste ich schon, okay, Linklater und so, den wollte ich sehen. Ja, aber wenn ich hier so einen random, dann gucke ich doch mal vorher, ob der was kann, hey, oder ob ich die anderthalb Stunden verschwende.
Ey, also ich hab hier auch noch Filmstarts nebenher offen. Also zum einen muss ich sagen, Mila Jovovich ist einfach fertig. Entschuldigung, das ist
ja, die hat
überhaupt.
Seit Resident Evil hat sie nicht mehr so richtig einen Fuß.
Nee.
Ich hatte ja damals mit, das war ja ein Riesenerfolg auch für Konstantin, das war ja deutsche Filmproduktion und Resident Evil, der lief ja überall, ne? Und seitdem das dann zu Ende war, die haben ja dann versucht, Mila Jovovich in andere Sachen zu etablieren. Das hat leider nicht gut geklappt. Finde ich auch ein bisschen schade für deutsche Filme, aber das ist ja eh kein deutscher Film hier.
Ja, jetzt pass auf, am 7. November 2024 hat Filmstarts ganz groß hier dran stehen, mach Platz, Liam Neeson, Resident Evil Star und Rambo Regisseur machen Actionkracher im Stil von 96 Hours Taken.
Oh, ja, damit wird es ja hier verglichen, ne? Aber ich gucke gerade also, mal die Box Office, also das Budget wird hier veranschlagt mit $400,000. Das ist auch echt wenig. Also das ist ja, der hat beim Opening Weekend in den USA hat er zwar sein Budget wieder reingeholt und insgesamt 2 Millionen eingespielt. Also rein finanziell läuft er sogar ganz okay, ne?
Ja, aber also es ist einfach nur. Aber
400.000, war der echt?
Der ist, ja, das sieht man im Film an.
Ja, okay.
Ja, also ich glaube, von den 400.000 ging 300.000 an Mila Jovovich als Gage drauf. Der Rest ist einfach nur.
Ja, ein Arthouse-Independent-Film.
Boah, nee, das ist eine Beleidigung für Arthouse-Filme.
Production Companies.
Es ist einfach wild. Einfach komplett wild.
Den gibt es jetzt auf Netflix, den kann man sich mal angucken.
Den gibt es auf Prime.
Auf Prime?
Auf Amazon Prime. Okay. Da kannst du ihn dir gerne anschauen, Erik. Das ist, man
ja,
lernt
nach diesem
Film.
Ja, ich habe ein Herz für Trash, ja.
Ja, deswegen lege ich dir ja auch nochmal nahe, dass du einfach nur, aber ich glaube sogar, du machst ihn aus.
Kann passieren.
Und ich hab's als Reaktion auch dem lieben Johann nochmal geschrieben. Der hat übrigens eine Band, Sonne Ost, um die auch mal zu erwähnen.
Sonne Ost, was machen die Sonne so? Rechtsrock?
Nee, nicht, ganz im Gegenteil.
Okay. Ja, dann ganz möchten wir ihn hier featuren, wenn er jetzt gute Musik macht, okay.
Ja.
Christian und, Rock.
Nee, auch nicht. Es ging tatsächlich, also wir hatten es dann, wir haben, aber, wie gesagt, es war ausgetauscht.
Wenn er eine Punkband hatte, finde ich den Namen ein bisschen bäh. Also für eine Punkband.
Jetzt sag mal.
Die möchte schon, hätte schon wenigstens Kotze Ost heißen können oder sowas.
Nein, ist doch ganz arg schön. Ich habe während dem Film habe ich ihm geschrieben, so, ich habe das Gefühl, ich verblöde nebenher. Weil man wirklich, glaube ich, wenn man einen höheren IQ hat und den Film schaut, hat man danach nur noch einen mittleren IQ. Und wir haben ja in dieser Sendung den neuen Jason Statham-Film schon gesehen. Und ich habe es gesagt, you get what you pay for. Aber im Vergleich zu diesem Protector-Film ist der neue Jason Statham ein Meisterwerk des Jahrhunderts.
Okay, wow.
Unglaublich schlecht. Guck halt mal, tatsächlich.
Der Film ist auch nicht in den aktuellen Charts drin bei Amazon Prime. Also wir müssen das ändern. Ihr klickt den mal bitte alle, wenn ihr Prime habt. Ja. Also da ist, Roadhouse, Sideline, Normal, The Devil's Mouth. Oder wie heißt denn der im Original? Nicht, dass der im Original, warte mal.
Protector?
Heißt der auch Protector?
Einfach nur Protector, ja, wahrscheinlich.
Also. Manchmal nennen die den ja um, damit es ein bisschen cooler klingt oder so.
Ah. Nee, im Deutschen ist dann wieder die Umbenennung, aber ich glaube, im Original müsste er auch Protector heißen. Okay. Sei es drum, viel zu lang schon drüber geredet.
Der heißt 0,5. Oh,
wow. Ich gebe ihm 0,5 von 10.
Okay.
Weil ich wahrscheinlich zu doof bin, jetzt 0 Punkte zu geben, gebe ich ihm doch einen halben.
Okay. Und dann, das passt eigentlich weder noch so richtig, weil wir haben es weder gespielt, noch haben wir es, ist eine Serie, aber ich hau mal den Trailer hier rein, den Trainer.
Games.
Es ist ja ein Game. Wir reden über das kleine Independent-Spiel mit einer sehr spitzen Zielgruppe. GTA 6. Das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein bisschen Indie. Das findet ihr auch immer in der Indie-Arena von der Gamescom. Da sind immer der eine Entwickler da, der zeigt das Spiel. Und nein, Spaß beiseite, das ist natürlich das weltweite popkulturelle Phänomen. Nachdem jetzt Rockstar schon die letzten, wie lange ist das alte her? 10 Jahre, 20 Jahre?
Fast? 13.
13, ja. Ja, nachdem das alte GTA 5 nun ausgelutscht ist bis zum geht nicht mehr, nachdem er da genug abgecashed hat mit dem Online-Modus und sich gesagt
der
hat,
der immer okay, noch
ja,
läuft.
Also läuft ja immer noch, ja.
GTA und RP ist das, unglaublich.
Das, ja, das kam, glaube ich, kam das nicht auf der PlayStation 3 raus? Ursprünglich, und dann kam die 4 und dann die 5 jeweils. Und
PlayStation 3, ja.
Ja,
und
ja.
Xbox 360, ja. Ja, ja.
Genau, das war so die Generation und dann, das war quasi auf allen möglichen Plattformen dann immer ein Topseller, also man hat da wirklich die Kuh gemolken ohne Ende und melkt sie ja immer noch. Ja,
aber die hat auch abgeworfen.
Ja,
das ist es ja. Das die wirft ja immer noch ab. Mein, also.
Ich habe es mir selber auf diversen Plattformen gekauft, ne? Ich bin ja, aber ich habe es mir dann ja auch nochmal auf dem PC geholt, weil wo es das dann gab, aber dann mit MMOGA und so. Ja, GTA 6 kam jetzt ein Trailer raus und auf Netflix komischerweise. Und das war ja während der Gamescom. Also ich war ja am Mittwoch auf der Gamescom am Pressetag und das kam, glaube ich, am Donnerstag, oder? 27. kam das. Genau,
am Donnerstag, ja.
26. war der Pressetag. Am 27. abends um 9 kam der Trailer raus, das heißt also quasi nach meiner Heimfahrt. Ich habe ihn dann aber noch gar nicht live, ich habe ihn dann im nächsten Früh dann geguckt. Hast du nicht gleich geguckt, wo der kam, oder?
Nee, ich habe ihn auch abends geguckt, ganz in Ruhe.
Ja. Ja, man sieht so ein bisschen, ich würde sagen, das ist der Prolog, den man sieht, oder? Am Anfang. Es hat ja immer so einen Prolog, bevor dann die Schrift kommt. Und ich denke mal, das sieht man und man sieht schon, es soll wohl auf einer PS5 gegrabbt worden sein, die Aufnahmen. Also nicht keine PS5 Pro, die ja nochmal ein bisschen fetteren Prozessor hat und dafür sieht es schon erstaunlich gut aus. Es ist halt so, wenn du lange warten kannst und dann, wenn da schon diverse Spiele draußen sind, wo du siehst, wie haben die was ausgereizt, dann hast du natürlich auch bessere Möglichkeiten und ja, es sieht schon extrem gut aus. Es ist halt eine Gangstergeschichte, wie man es halt so kennt. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr, also was ich jetzt in der Story noch nicht gesehen habe, sind so ein paar Seitenhiebe auf die aktuelle politische Lage. Da sind sie vielleicht auch ein bisschen vorsichtig. Aber ich liebe Miami, die Stadt. Ich bin vielleicht, ich weiß nicht, ich liebe Florida. Ich war da auch schon öfters und das finde ich sehr gut eingefangen hier. Wir bewegen uns natürlich nicht in solchen Kreisen wie hier in dem Film, aber die Stadt ist ja auch immer noch ein Darsteller in diesen ganzen Spielen. Also man kann sich ja da frei bewegen. Es ist ja Open World, man kann ja überall hin. Und das, was man so gesehen hat, diese Tag-Nacht, wie das dann sich ändert und so, das sieht einfach so schön aus und so toll aus. Und ich habe es auch schon vorbestellt. Ich bin einer der.
Ja, ich bin auch einer der.
Ja, PS5 habe ich ja. Und dann werde ich mir die Geschichte mal angucken im November oder so. Kommt das, glaube ich, ne? Ja. Wie fandst du es so, den Teaser-Trailer?
Ja, hat schon, macht schon Laune. Also von dem, was man sieht und was drin ist, macht schon Laune. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, ob es dann auch wirklich das hält, was es verspricht, ob es spielbar ist, wirklich. Es ist einfach, ich sehe auch schon Vergleiche zu Red Dead Redemption, wie sie einfach teilweise da die Maps nur umgebaut haben für GTA und solche Sachen. Es ist einfach cool. Ich freue mich drauf. Es ist, wird Zeit, da mal wieder eine neue Geschichte zu spielen. Es ist GTA ist, wie du es schon gesagt hast, einfach ein absolutes Phänomen. Ich habe GTA 5 oder was, GTA 4? Ich kriege schon gar nicht mehr zusammen, wo ich da auch im Online-Modus unterwegs war, ich glaube auch GTA 4, Online-Modus unterwegs war und da teilweise im PlayStation-Ranking weltweit auf Platz 1 in manchem Modus stand sogar. Okay. Ja, da wow. Siehst du mal, das waren noch Zeiten. aber das war, ja, dafür bin ich heutzutage weit weg, das ist auch vollkommen okay. Nur, ich habe die alten Teile, ich habe, glaube ich, jedes GTA gezockt, inklusive GTA 1.
Ja, willst du mal was hören von alte Zeiten? Ich habe das GTA 1 damals, als ich im Games-Bereich gearbeitet habe.
Ich hab's programmiert!
Nee, damals, als ich im Games-Bereich gearbeitet habe, haben wir das ja, das war ja damals ein Ding hier, das haben wir ja verkauft dann damals, das war schon echt PlayStation 1 und so. Ich weiß, war das nicht sogar, war das ab 18? Ich weiß nicht, ich glaube, wir mussten das, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war ab 18, ja. Weil du ja da die Leute überfahren konntest und es war dann so ein Blutfleck da und so. Genau, das konnte man.
Sicher, dass es nicht GTA 2 war?
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Also das mit der Draufsicht von oben, wo man dann
auch, ja, so Panzer. Ja, das war das 1er auch schon, ja. Aber das 2er war, so ein, das 1er kam 97 raus, weil ich, ja, kam für PlayStation auch. Oder?
Ja, das war ja die Zeit, wo ich gearbeitet habe in dem Bereich. Bis 2000 habe ich da.
Ja, 1999 kam GTA 2 raus und das war ja der absolute Knaller dann.
Ja.
Aber ja, ist einfach cool.
Ja, nee, das war auch echt, ich habe das am Anfang, ich sage, was findet ihr da dran, habe ich mir so gedacht. Und dann habe ich es mal selber gespielt, die 1 damals. Da habe ich gedacht, ja, es ist schon cool, es macht schon Spaß. Es hat halt diese Anarchie gehabt, die ich sehr mochte, dass man irgendwie alles Mögliche machen konnte und das und entdecken und irgendwie war diese Freiheit und hat es da halt so nicht. Das meiste, was auf der PlayStation 1 damals war so schlauchartige Sachen und das war halt wirklich so eine Freiheit, die man da hatte. Ja, krass. Und ja, und als dann, ich glaube, dieses, was war das in Miami, das erste? War das die 3 oder die 4? Nee, die 3 war das, glaube ich, ne? Ja, wo man dann auch in Miami, das war schon sehr schön, ne? Also, ja, ich bin mir sicher, ihr da draußen, ihr habt schon mal von GTA gehört oder ihr kennt das. Deswegen fand ich nur irgendwie komisch. Letztes Jahr hatte Netflix einen riesen Stand auf der Messe. Da haben sie ja Stranger Things und so ihre ganzen Serien nochmal promotet. Da gab es so Fotospots und irgendwas gezeigt und irgendwelche Giveaways. Diesmal hatten sie keinen Stand auf der Messe und haben stattdessen Netflix aber online gezeigt. Ich meine, hey, stell dir mal vor, die hätten auf der Messe quasi eine Premiere gemacht. Also die hätten sich doch in ihrem Stand nicht retten können, oder? Wenn die gesagt hätten, okay, wir zeigen es auf der Messe schon mal nicht 21 Uhr, sondern was weiß ich, 17 Uhr oder so. Ja. Die auf der Messe kommt, das wäre doch der Wahnsinn. Da wären doch alle möglichen hingekommen.
Definitiv.
Ja. Na gut, ich werde mal, wir werden dann nochmal drüber reden, wenn es dann soweit ist. Ich halte ja sogar Take-Two-Aktien, die ja da irgendwie da, was sind die da, Publisher, glaube ich, oder so, von denen. Das ist ein bisschen durchwachsen, finde ich. Also es ist nicht so, wenn ich so die Wochen-Ding angucke, am 27. waren die Aktien sogar ziemlich weit unten, um 5 Uhr abends unserer Zeit. Ja. Und dann ist erst hochgegangen. Ich glaube, dann ist ganz gut angekommen, aber so ein richtiger Peak, wo man sagt, ja, das hat richtig was ausgelöst. Ja, doch, es ging ein bisschen nach oben dann, ja, aber nicht so ein Riesending. Ja, man wartet, glaube ich, erstmal ab, wie das so, ja, wie das so abgeht. Ja. Thema Gamescom, ja, weiß ich, wir sind von der Zeit ja schon ein bisschen weit fortgeschritten. Vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal noch was ich noch so weiß.
Ja, einfach kurz zu zwei Sachen. Komm. Einfach, was war die größte Überraschung?
Größte Überraschung, dass es ein Pärchen ist, so Bonnie und Clyde mäßig, fand ich. Ich bin mal gespannt, ob man die auch wechseln kann. Oder ob man einen von beiden die ganze Zeit spielt. Es gab ja mal in dem einen Spiel, dass du so wechseln konntest, die Charaktere. Mal schauen. Mhm. Was hat dich überrascht?
Nein, ich meine die Gamescom, was dich da überrascht
hat. Ach so, die Gamescom. Ich dachte, du meinst für den GTA-Trailer, weil du hast gerade gesagt, hier, du wolltest nochmal. Gamescom hat mich überrascht, dass es auch im Fachbesuchertag, speziell nachmittags, sehr voll war. Man hat offensichtlich sehr, sehr viele Wildcards verkauft dieses Jahr. Boah, das ist dann richtig voll geworden. Das hat mich echt überrascht. Was mich sonst überrascht hat, dass für mich dieses Jahr bei den Top-Titeln nichts dabei war. Wirklich, ja, aber das ist halt Geschmackssache. Da vielleicht ist auch für meinen Sohn war auch gefühlt nichts dabei, weil der ist zurzeit im Sim Racing Game und das sind alle Spiele schon draußen. Also der spielt hier alles Mögliche, Forza, das Neue, das spiele ich ja auch. Du ja auch, wie ich sehe, an manchen Wertungen hier. Der Chris ist ein ganz schöner Raser hier. Der ist der da an die Blitzer und da. Ja. Ja. Also da nichts Neues im Sim-Racing. Also natürlich hardwaremäßig, da haben wir einiges ausprobiert, aber ein geiles neues Racing-Game. Letztes Jahr gab es ja sowas. Da gab es zumindest ein paar neue Racing-Games, die gezeigt wurden, aber dieses Jahr null von den Top-Titeln. Ja. Und von den anderen Sachen war halt sehr viel so asiatisch, irgendwelche RPGs oder irgendwas. Da gab es so Riesenstände, da war nur so asiatisch anmutende Game-Architektur aufgebaut. Da war kein Bildschirm, da lief kein Trailer, da sind dann irgendwelche Charaktere hingekommen von irgendeinem Spiel, was ich nicht kannte, war gegenüber von der Rocket Bean Stage. Es gab unglaublich viele Geschenke dieses Jahr. Also wenn man mitgenommen hat, ja, also ich habe nicht so viel mitgenommen, weil das schleppst ja dann den ganzen Tag rum. Also man hätte große Sachen mitnehmen können überall, also nicht nur Laptops von den Entwicklern, die ja leider, muss ich sagen, habt ihr vielleicht mitbekommen da draußen, von einem Indie-Entwickler ist der Laptop geklaut worden. Das ist natürlich scheiße sowas, also das geht gar nicht. Aber ich meine, die Firmen waren sehr freigebig. Ich habe ein bisschen was mitgenommen, für dich ja auch was. Das bringe ich dir morgen mit. Okay. Du weißt ja schon, was dich erwartet von Mega Man.
Ja.
Ansonsten waren meine Überraschungen eher bei den kleineren Titeln. Indie Arena habe ich sehr viel auf meine Wishlist gepackt, Sachen, die noch kommen. Fand ich coole Sachen, die will ich jetzt nicht alle erwähnen. Mache ich vielleicht später irgendwann mal, wo ich ein paar Mal durchgehe oder so, wo ich vielleicht was sage. Vielleicht mache ich auch einen Stream oder so, wo ich das mal zeige. Die Trailer, die kann man ja bei Steam auch klicken durch seine Wishlist. Und ja, was noch? Weiß nicht, also das hatte mich überrascht. Ja, das Essen war diesmal sehr gut. Also es sind ja diese Foodtrucks draußen. Da gab es nicht nur, ja, willst du Currywurst oder willst du Pommes oder willst du Burger, sondern da gab es echt viel. Ich hatte sowas asiatisch. Ich esse ja unter der Woche kein Fleisch. Da hatte ich Kokos-Ananas-Curry. Das war voll lecker. Oh, da hätte ich mich reinlegen können. Oh, und preislich auch okay mit irgendwie 13 Euro. Das war viel. Ansonsten, wie gesagt, es war sehr voll Nachmittag. Man hat offensichtlich sehr viele Wildcards verkauft. Es ist alles nochmal größer geworden. Es war alles gut gefüllt, alle Stände. Es gab so viel. Wir haben sogar einige Sachen gar nicht geschafft. Wir waren gar nicht am Xbox-Stand. Ist uns dann hinterher aufgefallen, weil in der Halle sind wir gar nicht bis hinter gekommen. Also nicht, weil es zu voll war, sondern weil da einfach so viele andere Sachen zu gucken waren. Und Ich hatte mir ja vorher eine kleine Liste gemacht, was ich auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall hin möchte. Das waren jetzt keine großen Spiele, weil, wie gesagt, ich wusste schon, dass mich das nicht so interessiert, manche Sachen. Aber viel so mit Hardware-Neuentwicklung habe ich mir mal angeguckt und dann auch irgendwelche gute Gespräche gehabt auch. Dann waren wir, da war ja meine Tochter mit dabei, mit ihrem Freund, und der studiert Informatik und ist bald fertig und der will sich jetzt mal umgucken. Da waren wir in dem ganzen Career-Bereich. Das ist sehr empfehlenswert. Also wenn ihr irgendwie vielleicht unzufrieden seid mit eurem aktuellen Job oder irgendwie im Studium seid und mal gucken wollt oder so. Das sind jetzt nicht nur Games-Sachen. Also da ist zum Beispiel Siemens ist da vertreten, da ist Dativ war da vertreten, da ist irgendwelche IT von irgendwelchen Ländern vertreten, alles mögliche, die ESA, Airbus vertreten und sowas. Also geht es nicht nur um Gaming, weil viele Firmen haben ja mittlerweile erkannt, dass Gamer so ein bestimmtes Mindset haben, dass sie eben nicht so schnell aufgeben, wenn ein Problem, sondern versuchen, Lösungen zu finden. Das ist ja unser Gamer-Mindset und deswegen versuchen viele Firmen jetzt auch ein bisschen Gamer auch zu gewinnen für ihre Jobs und deswegen sind viele da vertreten. Es war riesig, der Bereich. Tolle Jobs ausgeschrieben, muss ich wirklich sagen. Wenn ich nicht schon einen guten Job hätte, hätte ich da echt ein paar Mal richtig gezuckt, wo ich gedacht hätte, ja. Nö, nee, ansonsten, was hat mich noch überrascht? Weiß nicht. Mal überlegen. Es gab wirklich sehr viel. Es gab an jeder Ecke Knabe-Cola, hier Knabe-Spezi. Ja. Bei Rocket
Knabe-Mix. Ja, Knabe-Mix heißt das.
Genau. Ja, sorry. Dann diese Kinder-Joy gab es bei Rocket Beans, wo dann die Figuren von One Piece drin sind. Und ja, es gab wirklich viel diesmal. Es gab ja Subway, die konnte kostenlose Subway-Sandwich. Das haben wir nicht gemacht. Es gab Hitchler, die hier, die Gummitierchen und so weiter. Es sind viele rumgegangen, die irgendwas verschenkt haben. Es gab wirklich viel dieses Jahr. Also wer auf Loot aus war und kostenlose Sachen abfassen, der konnte da echt viel. Ach, was mich sehr überrascht hat, doch ein was. Commodore. Commodore ist back on the big stage. und zwar, es hat ja eine Firma, die haben den Brand Commodore gekauft. Aber die haben jetzt nicht nur den Brand Commodore gekauft, um da irgendwie mit der Marke ein bisschen Cash zu machen, sondern die haben wirklich, die bringen Commodore 64 raus. Die sehen aus wie die echten Commodore 64. Und da steckt aber drin moderne Technik und die haben auch die Anschlüsse. Also du kannst da den alten Joystick anschließen und alles sowas. Es gibt auch moderne Peripheriegeräte, moderne Joysticks, die aussehen wie die Competition Pro. Und die haben jetzt was ganz Neues, der heißt Commodore 77. Da bringen sie halt so einen Commodore in diesem Cyberpunk-Stil raus. Aber die haben auch, warte mal, ich schicke dir mal den Link. Ich poste den auch nachher mit in die Shownotes. Die haben auch, wenn du auf Products klickst, den ganz normalen, in Anführungszeichen normalen Commodore 64 Ultimate. Da hast du halt die ganzen Retro-Games drauf und da sind schon welche drauf und du kannst ja, wenn du illegal das machen möchtest, kannst du dir die Sachen aus dem Internet runterladen, diese DAT-Files oder ADF-Files oder so. Nee, ADF war Amiga, Amiga-Disk-File, aber diese Commodore-Disk-Files kannst du dir runterladen und dann einfach hinten anstecken und die spielen in dem Original-Environment. Der hat das originale Betriebssystem drauf, da kannst du auch programmieren, das läuft auch alles gut. Den gibt es in verschiedenen Formen und Ausführungen, den gibt es als diesen flachen, den ich damals hatte. Ich hatte nicht den Original-Brotkasten, den gibt es aber auch als Original-Brotkasten und du kannst auch Joysticks dazu bestellen, den gibt es auch als transparent und also gibt es alles in verschiedenen Versionen und das läuft so astrein. Also es gab ja diesen Commodore Mini, der war so ein bisschen, ja, nicht ganz so richtig und dann gibt es diese ganzen asiatischen Dinger, wo du da Commodore irgendwie emulierst. Aber das ist halt, das funktioniert richtig gut. Das habe ich getestet. Und die bringen auch ein Handy raus. Die haben ein Handy rausgebracht, ein Klapp-Handy mit der Marke Commodore. Und dieses Handy ist ein Handy ohne Doomscrolling. Es kann alles. Es kann WhatsApp. Es hat verschiedene Smart-Funktionen. Aber alles, was so Doomscrolling angeht, sprich LinkedIn. Okay, LinkedIn ist jetzt nicht gerade der typische Fall. Aber Instagram oder diesen ganzen Scheiß hat es halt nicht drin. Es hat eine gute Kamera drin, es hat verschiedene Funktionen, also WhatsApp hatte ich schon gesagt. Es sieht endgeil aus. Ich hatte es in der Hand gehabt, wer mir auf Insta folgt, ich habe ein Reel gemacht, da sieht man das ganz kurz auch in dem Reel. Das heißt Commodore Callback und das hat einfach, es gibt in diesem Retro, in diesem Brotkasten-Look, in diesem Grau, es gibt es als durchsichtiges, in diesem 2000er Transparent-Look. Es gibt es in Gold. Es sieht richtig schön aus. Und wer vielleicht sagt, hey, auf meinem Business-Handy zum Beispiel, da brauche ich diese ganzen Smart-Funktionen nicht, wie jetzt Instagram oder irgendwas, holt euch das Handy, ja, das ist echt cool. Google Maps, alles läuft drauf, ne, so die ganzen, aber die, alles, was so Doom-Scrolling angeht, läuft halt nicht drauf, ne? Und das finde ich cool, das mal. Steht hier auch da, ja. €344 beginnt das da vom Preis her, das Callback, das geht auch vom Preis her. Ich verlinke es mal mit, da könnt ihr euch mal durchklicken. Das hat mich überrascht und ich glaube, ich komme jetzt vom 100. ins 1000. Jetzt fallen mir noch so viele Sachen ein und dann wird die Sendung viel zu lang. Vielleicht machen wir das in der nächsten Sendung nochmal, ein paar Sachen, die mir bis dahin noch im Gedächtnis geblieben sind. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der Sneak Preview zur gewohnten Zeit. Euch alle da draußen auch, wenn ihr kommen möchtet, 20.30 Uhr in den Innenstadtkinos Stuttgart. Bis dann, tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.